Hallo und herzlich willkommen. Auch unser Podcast ist endlich zurück aus der Sommerpause. Vor uns liegt das vierte und letzte Jahr dieser Legislaturperiode. Und wir wollen heute vor allem darüber reden, was im sozialpolitischen Bereich noch so alles geplant ist. Das heißt, wir wollen vor allem reden über die Rente, über das Tariftreuegesetz, über den Mindestlohn. Ja, und am Ende auch noch ein wenig über die persönliche Zukunft unseres heutigen Gasts.
Wir, das sind Flora und Christian, wir arbeiten beide in der Kommunikationsabteilung der Fraktion. Und unser Gast, das ist heute Martin Rosemann, unser Arbeitsmarkt- und sozialpolitischer Sprecher. Hallo Martin.
Hallo.
Ja, dann direkt ran an die harten Themen. Das wollen die Hörerinnen und Hörer so. Lass uns doch gleich mal zu Beginn über das Thema sprechen, das am Freitagmorgen auch auf der Tagesordnung im Bundestag steht. Da wird das sogenannte Rentenpaket 2 erstmals debattiert. Ja, die Überschrift dazu ist ja dieses, wir stabilisieren die Rente. Und aus Kommunikationssicht ist das immer so ein bisschen schwierig, weil das Ergebnis eben am Ende zum großen Teil ist, dass die Dinge stabil bleiben, dass sie so bleiben, wie sie sind. Deshalb würde ich vielleicht mal andersrum fragen, was würde denn eigentlich passieren, wenn dieses Rentenpaket jetzt nicht kommen würde?
Ja, wenn wir jetzt nichts machen, dann läuft die bisherige Haltelinie für das Rentenniveau Ende kommenden Jahres, also Ende 2025, aus. Und dann kann es durchaus passieren, oder es ist nicht unwahrscheinlich, dass aufgrund der Tatsache, dass die geburtenstarken Jahrgänge dann in den kommenden Jahren Schritt für Schritt in die Rente gehen, dass dann das Rentenniveau sinkt. Und das bedeutet dann oder würde dann bedeuten, dass die Renten eben nicht mehr mit den Löhnen steigen, sondern hinter der Lohnentwicklung zurückbleiben würden.
Und das stellen wir jetzt aber bis ins Jahr 2039 sicher, wenn ich es richtig verstanden habe, dass das nicht passiert?
Bis dahin gibt es eine gesetzliche Festlegung, eine gesetzliche Haltelinie, die nicht unterschritten werden darf. Aber auch danach soll das Rentenniveau bei mindestens 48% stabilisiert werden, laut Gesetzentwurf. Und rechtzeitig ein paar Jahre vorher, Mitte der 2030er Jahre, muss dann gegebenenfalls überprüft werden, welche weiteren Maßnahmen notwendig sind, damit dieses Ziel auch nach 2039, also auch in den 2040er Jahren und danach erreicht werden kann.
Warum ist diese Reform so wichtig?
Die ist so wichtig, weil das Versprechen, dass man auch im Alter sicher leben kann, ein zentrales Versprechen unseres Sozialstaats ist. Und weil sich auch die heutigen Beschäftigten, auch die Jüngeren, darauf verlassen können müssen, dass die Rente sicher ist und dass die Rente auch in Zukunft mit den Löhnen steigt. Das ist eine Frage von Sicherheit, Vertrauen und Stabilität in das System der gesetzlichen Rentenversicherung. Wir haben im Bundestagswahlkampf plakatiert, Olaf Scholz, Kanzler für sichere Renten, und das lösen wir jetzt ein.
Bei uns kommt immer wieder der Vorwurf an, dass ein Paket, das einzig den Rentnern nütze und auf Kosten der Jüngeren gehe. Ist das so?
Also zunächst profitieren die jetzigen Rentnerinnen und Rentner ja am wenigsten, weil die sind ja schon in Rente, sondern profitieren werden vor allem die, die in Zukunft in Rente gehen. Die Jüngeren, die Beschäftigten, die heute noch im Arbeitsleben stehen und die dann eben in den kommenden 15, 20 Jahren in die Rente gehen. Die werden vor allem von diesem Rentenpaket profitieren. Wenn wir nichts machen würden, dann hieße das höhere Beiträge, steigende Beiträge und sinkendes Rentenniveau. Wenn es nach manchem politischen Mitbewerber geht, CDU-CSU-Grundsatzprogramm erst kürzlich beschlossen, dann hieße es sogar höhere Beiträge, weniger Rente und länger arbeiten für alle. Und das ist ja nicht generationengerecht. Insofern heute schon die Rente für die junge Generation zu sichern und das Ganze trotzdem bezahlbar halten, das machen wir ja insbesondere durch gute Arbeitsmarktpolitik, ja, weil am Ende ist Arbeitsmarktpolitik der Schlüssel auch für sichere, bezahlbare Renten, aber auch indem wir das Generationenkapital jetzt starten und damit die zukünftigen Beitragszahlerinnen und Beitragszahler entlasten. Das ist generationengerecht.
Kannst du das vielleicht nochmal ein bisschen genauer erklären? Also die Frage, das kostet ja Geld, auch das jetzt zu stabilisieren. Und du hast gerade gesagt, ja, also das durch einen stabilen Arbeitsmarkt, durch die Beitragszahlungen, die Sozialversicherungsbeitragszahlungen, da kommt natürlich Geld rein, wenn es viele Arbeitnehmer gibt. Dann hast du das Generationenkapital genannt. Vielleicht kannst du noch mal erklären, wie da durch Geld reinkommt, sage ich jetzt mal. Und dann so die Frage, reicht das?
Also das Ganze ist ein Gesamtpaket. Und klar ist, wir werden in den kommenden Jahren, wenn die geburtenstarken Jahrgänge in die Rente kommen, gehen, dann wird das eine Belastung für das System. Und die Frage, wie stark das System belastet, wie stark Beiträge steigen müssen, hängt davon ab, wie wir diese Lücke schließen. Also es gehen pro Jahr etwa 400.000 Beschäftigte netto verloren. Und das kann man natürlich reduzieren, das kann man natürlich auffangen. Das kann man auffangen, indem man die Frauenerwerbstätigkeit weiter erhöht. Das kann man auffangen, indem man dafür sorgt, dass weniger Jugendliche nach der Schule verloren gehen und tatsächlich auch Anschlussperspektiven haben, zum Beispiel durch die Ausbildungsgarantie, die wir beschlossen haben. Das kann man schließen, indem man mehr Menschen mit Handicaps, Behinderungen in Beschäftigung bringt. Da ist die Arbeitslosenquote doppelt so hoch wie bei Menschen ohne Handicap. Gleichzeitig sind aber Menschen mit Handicap, die arbeitslos sind, überdurchschnittlich gut qualifiziert. Da liegt eine Riesenressource. Das kann man reduzieren, indem man die Leute, die als Geflüchtete hierher nach Deutschland gekommen sind, Schritt für Schritt in den Arbeitsmarkt bringt. Ja, wir sehen auch, dass das gelingt. Von den Syrern, die 2015, 16 hierher gekommen sind, sind so viele in Beschäftigung wie bei den Deutschen gleichen Alters. Also wir können das schaffen. Das ist eine Ressource, die man nutzen kann, um diese Lücke zu schließen. Wir haben Möglichkeiten, Langzeiterwerbslose besser zu qualifizieren und zu vermitteln, damit auch die einen Beitrag leisten können, die Fachkräftelücke zu schließen. Und wir haben mit dem Fachkräfteeinwanderungsgesetz auch die Möglichkeiten erweitert, in den Arbeitsmarkt in Deutschland einzuwandern. Wenn man das alles zusammennimmt, dann kann man diese Lücke schließen. Und davon hängt im Wesentlichen auch die Finanzierung ab. Und davon hängt ab, wie weit die Beiträge steigen. Wir haben die Situation, dass mit dem Rentenpaket die Beitragssätze circa 1 Prozentpunkt höher liegen würden als ohne dem Rentenpaket. Also da grassieren ja immer sehr, sehr hohe Zahlen, was das alles kostet. Und natürlich kann ich, wenn ich nur lang genug in die Zukunft gehe, 30, 40, 50 Jahre, auch entsprechend hohe Zahlen generieren, die den Leuten dann Angst machen. Ja, und das passiert ja auch. Aber um es mal runterzubrechen, wir werden 1 Prozentpunkt mehr an Beitragssätzen aufwenden müssen, langfristig, um diese Rentenniveaustabilisierung zu sichern. Das können wir weiter reduzieren, indem wir bei der Arbeitsmarktentwicklung besser sind. Ja, wir erleben ja heute, dass der Rentenversicherungsbeitragssatz viel geringer ist, als das noch vor 10, 15 Jahren prognostiziert wurde. Und daran sieht man, dass eine gute Arbeitsmarktentwicklung am Ende auch die Demografie schlagen kann. Und deswegen ist das der zentrale Baustein. Und ein zweiter ist, dass wir mit dem Generationenkapital, das war nicht unsere Idee, kommt aus der Ecke der FDP, aber wir haben das in einem gemeinsamen Paket jetzt so auf den Weg gebracht, dass wir da den Kapitalmarkt nutzen, um einen Kapitalstock in den kommenden Jahren anzubauen, der auch über Kreditaufnahme finanziert ist, und dann aus der Rendite dieses Kapitalstocks heraus den Beitragssatzanstieg dämpfen und damit auch die Beitragszahlerinnen und Beitragszahler entlasten. Also das ist ein Zusammenspiel aus verschiedenen Maßnahmen, gute Arbeitsmarktpolitik, das Heben der Fachkräftepotenziale und neuen Finanzierungswegen eben auch über das Generationenkapital. Und ich will nochmal sagen, wir haben aus verschiedenen Gründen ein ganz großes Interesse, diese Fachkräftelücke zu schließen. Zum einen, um die sozialen Sicherungssysteme nachhaltig zu finanzieren. Da gibt es ja auch nicht nur die Rente, sondern auch noch die Krankenkasse, die Pflegeversicherung. Zum anderen aber auch, weil wir ja als Wirtschaftsstandort stark bleiben wollen und weil wir unseren Wohlstand auch weiter erwirtschaften, erarbeiten müssen. Und dafür brauchen wir Leute, die das tun. Das heißt, es gibt sowohl Arbeitsmarkt, aber auch sozialpolitische Gründe, um ganz viel in diese Fachkräftesicherung zu investieren. Und ich finde schon, dass diese Regierung da Pflöcke eingerammt hat, mit ihrer Fachkräftestrategie wirklich alle Potenziale auch zu heben. Da ist immer noch Luft nach oben, aber das ist was, worauf es jetzt ganz entscheidend ankommt, auch um wieder mehr Wachstum in Deutschland zu generieren. Und deswegen sage ich immer, Arbeitsmarktpolitik ist Rentenpolitik oder Rentenpolitik ist Arbeitsmarktpolitik. Da gibt es einen ganz, ganz engen Zusammenhang.
Du hast jetzt schon gesagt, da steckt viel Sozialdemokratie drin, aber eben auch Ideen von den Koalitionspartnern. Und auch der FDP-Finanzminister hat jetzt ja schon öffentlich gesagt, dieses Paket ist ausverhandelt und zustimmungsfähig. Heißt das, da kann jetzt eigentlich auch nicht mehr viel dazwischen kommen?
Also es ist ja jetzt mehrfach verhandelt worden. Es ist sehr umfangreich in den Koalitionsverhandlungen besprochen worden. Das sind ja ganz konkrete Eckpunkte verabredet worden, die dann auch umgesetzt wurden. Es gab einen sehr langen Prozess eines SPD-geführten Ministeriums, des Ministeriums für Arbeit und Soziales von Hubertus Heil und eines FDP-geführten Ministeriums, des Finanzministeriums von Christian Lindner. Die haben auch, soweit ich das weiß, sehr konstruktiv und sehr konzentriert und vernünftig an diesem Gesetzespaket gearbeitet. Die vertreten das auch gemeinsam. Wir haben jetzt auch in den Gesprächen hier zwischen den Fraktionen und den beiden Ministerien wirklich den Eindruck gewinnen können, dass die auch beide sehr gut abgestimmt sind, dass das alles plausibel ist, dass sie auch viele schwierige Themen miteinander besprochen haben. Dann ist es auch so, dass dann der gemeinsam erarbeitete Gesetzentwurf dann auch in der Frühkoordinierung mit dem Bundeskanzleramt, aber auch mit dem grün geführten Wirtschaftsministerium besprochen wurde. Und das auch übrigens sehr lang gedauert hat. Also da gab es einen langen Prozess, dann hat man das gemeinsam verabredet, dann ist es durch die Ressortabstimmung gegangen. Dann hat die FDP-Fraktion Bedenken angemeldet, dann hat man aber doch in den Gesprächen über die Eckpunkte zum Bundeshaushalt 2025 und dem Wachstumspaket auch nochmal vereinbart, dass das Rentenpaket jetzt schnell umgesetzt wird. Und jetzt muss man auch springen. Jetzt muss das auch kommen. Der Bundeskanzler hat zu Recht darauf hingewiesen, dass die Sicherung des Rentenniveaus und damit die Stabilisierung der Rente ein zentraler Eckpfeiler dieser Koalition ist. Und deswegen wissen jetzt auch alle, dass das jetzt auch kommen muss. Wir haben eine klare Vereinbarung, Anhörung am 14. Oktober. Und dann wollen wir rechtzeitig den Bundesrat erreichen, damit auch die Stiftung Generationenkapital noch in diesem Jahr gegründet werden kann. Das heißt, wir müssen den Bundesrat im November erreichen. Also ist klar, wir müssen eigentlich im Oktober abschließen. Das sollte allen Beteiligten jetzt klar sein.
Ja, das war doch eine deutliche Antwort. Ich würde fast sagen, dann machen wir an dieser Stelle auch schon Schluss mit dem Block zum Thema Rente. Ich würde aber auch gerne nochmal darauf hinweisen, dass wir im März auch schon eine sehr ausgiebige Podcast-Folge zum Thema Rente gemacht haben, die ihr natürlich gern nachhören könnt. Da haben wir ganz ausführlich mit Dagmar Schmidt die verschiedenen Stellschrauben mal durchbesprochen, die es so bei der Rente gibt. Das aber nur als kleiner Service-Hinweis.
Und damit sind wir dann auch schon beim nächsten Thema, dem sogenannten Tariftreuegesetz. Kannst du uns einmal erklären, worum es dabei geht?
Ja, ich will vielleicht mal vorweg schicken, dass ja Arbeit wirklich eine zentrale Grundlage ist für unseren Wohlstand. Ja, ohne Arbeit keinen Wohlstand, ohne Arbeit auch keine sichere Rente. Es gibt einen ganz engen Zusammenhang auch zwischen Arbeit und den sozialen Sicherungssystemen. Die SPD war immer die Partei der Arbeit. Und deswegen ist auch klar, Arbeit muss den Unterschied machen. Und es geht auch um Respekt für gute Arbeit. Und gute Arbeit muss auch vernünftig entlohnt werden. Und jetzt haben wir eben über die Rente gesprochen. Also es muss einfach gelten, Arbeit macht den Unterschied, sowohl im Arbeitsleben als auch nachher in der Rente. Und deswegen geht es darum, dass Beschäftigte, die hart arbeiten, die sich anstrengen, die Leistung bringen, dass die auch entsprechend eine anständige Honorierung auch verdient haben. Und wir stellen fest, es gibt leider ein großes Gefälle zwischen Betrieben, die tarifgebunden sind, und solchen, die das nicht sind. Also das ist nicht zwingend so. Nicht jeder Betrieb, der nicht tarifgebunden ist, zahlt schlechter. Aber wenn man das im Durchschnitt anschaut, dann stellt man fest, Tarife führen immer im Schnitt zu höheren Löhnen, führen zu besseren Arbeitsbedingungen und führen auch zu mehr Betriebsrenten. Das heißt, ein dreifacher Vorteil. Und leider stellen wir auch fest, dass die Tarifbindung in Deutschland seit den 90er Jahren massiv zurückgegangen ist. Das hat verschiedene Gründe. Das hat was mit dem Strukturwandel zu tun, damit, dass wir die Situation haben, dass Dienstleistungen weiter zugenommen haben und Industriearbeitsplätze vor allem in den 90er Jahren reduziert wurden, wo die Tarifbindung traditionell groß ist, dass neue Branchen entstanden sind, die vor allem kleinbetrieblich strukturiert sind, wo es vielleicht nicht so normal ist, im Tarifvertrag zu gehen. Und es hat auch was zu tun mit der deutschen Einheit. Die Mitgliedschaft in Gewerkschaften hat in Ostdeutschland nach der deutschen Einheit massiv abgenommen, weil das für viele verbunden war mit der alten SED-Diktatur und Zwangsmitgliedschaften im sogenannten Freien Demokratischen Gewerkschaftsbund, so hieß ja das FDGB in der DDR, wollten viele nicht mehr. Und gerade in Ostdeutschland ist es eher so, dass es eine sehr kleinbetriebliche Struktur überwiegend gibt. Und das alles hat dazu beigetragen, dass die Tarifbindung zurückgegangen ist. Und dazu kommen, dass wir es leider auch im Generationenumbruch in Unternehmensführungen teilweise mit Unternehmerpersönlichkeiten auch zu tun haben, die ihre Verantwortung nicht mehr kennen, die aus Gründen kurzfristiger Vorteile aus dem Arbeitgeberverband oder auch nur aus dem Tarifvertrag ausgetreten sind, dann sogenannte OT-Mitgliedschaften, also Mitgliedschaft im Arbeitgeberverband ohne Tarif, in den letzten Jahren deutlich zugenommen. Das alles hat zu einer Reduzierung der Tarifbindung geführt. Heute muss man sagen, ist die Tarifbindung in Deutschland nur noch bei gut 50%. Also nur noch gut 50% der Beschäftigten sind direkt im Tarif. Es gibt noch welche, die sind dann indirekt wegen Anlehnung an Tarif. Kann man natürlich nicht offiziell bemessen, aber das ist eine Zahl.
Wie hoch war die Tarifbindung mal?
Die Tarifbindung war, soweit ich das weiß, in den 80er Jahren noch bei über 80%. Und sie ist auch in anderen Ländern in Europa, zum Beispiel in skandinavischen Ländern oder in Österreich, auch heute noch bei über 80%. Das heißt, es geht auch in einer veränderten wirtschaftlichen Situation, dass eine hohe Tarifbindung möglich ist. Und das ist auch eine Frage von Fairness, auch unter den Unternehmern, dass alle sich an Tarife halten und nicht durch Abweichungen von Tarifen, durch Lohndumping. Man versucht, sich gegenüber tarifgebundenen Unternehmen einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen. Und es hängt ja auch vieles dran an Tarifen, ja, zum Beispiel die Frage der Betriebsrenten. Wir haben leider die Situation, dass Betriebsrenten etwa 60% nur der Beschäftigten in Deutschland haben. Auch das hat was mit der fehlenden Tarifbindung zu tun. Und unsere soziale Marktwirtschaft hat eigentlich immer so funktioniert, dass die Arbeitgeber und die Gewerkschaften über die Tarifverträge Recht gesetzt haben für die Branchen. Verbindliche Vereinbarungen, die für alle Beschäftigten gelten. Das ist wichtig, ja, weil der Gesetzgeber kann nicht für jede Branche irgendwie wissen, wie die Dinge funktionieren müssen. Und das hat übrigens auch umgekehrt den Effekt, wenn ich diese Situation nicht mehr habe, wenn die sich aus der Verantwortung stehen, wenn es eben diese Regeln nicht mehr gibt, dann ist der Staat gefragt. Das hat zur Einführung des gesetzlichen Mindestlohns geführt, was richtig notwendig war. Aber der Staat kann nicht für jede Branche irgendwie Dinge regeln. Das können die Sozialpartner viel besser.
Das wollen die Unternehmen ja auch nicht.
Auch das wollen sie nicht. Aber es ist eben die Konsequenz und auch die Debatten, die wir über den Mindestlohn haben, die hätten nicht die gesellschaftliche Relevanz, wenn wir eine Tarifbindung von 85% oder 90% hätten. Und jetzt sage ich mal, der Mindestlohn ist wichtig. Das war eine große Nummer, dass die SPD den eingeführt hat in der Großen Koalition 13-17. Das war auch nochmal eine große Nummer, dass wir den erhöht haben auf 12 Euro. Man stellt sich jetzt mal vor, wir hätten die 12 Euro nicht angesichts der Inflation, die es die letzten zwei Jahre gab. Aber der Mindestlohn ist nie ein guter Lohn. Ja, guter Lohn ist nur, kann immer nur ein Tariflohn sein. Mindestlohn ist nur eine untere Auffanglinie. Und deswegen müssen wir dieses Gap, diese Lücke zwischen diesen gut 50% und 80% schließen. Und das nicht nur, weil uns die Europäische Union sagt, in der Mindestlohnrichtlinie, da sagen die uns ja nicht nur, ihr müsst einen armutsfesten gesetzlichen Mindestlohn haben, sondern die sagen auch, ihr braucht alle eine Tarifbindung von 80%. Diese Lücke müssen wir schließen.
Wir würden aber jetzt gern, also zum Mindestlohn kommen wir gleich auch noch, aber jetzt nochmal zurück zum Tariftreuegesetz. Was genau macht dieses Gesetz?
Ja, wir müssen diese Lücke schließen. Und jetzt ist die Frage, was kann der Staat tun, um diese Lücke zu schließen? Und eine ganz zentrale Sache ist, der Staat ist Auftraggeber, Bundesauftraggeber. Und da wollen wir die Regel einführen, Bundesgeld gibt es nur, wenn man sich an den maßgeblichen Tarifvertrag hält. Und das soll gelten für den Bund, seine Ministerien, Bundesbehörden, auch die nachgelagerten Behörden, zum Beispiel Agenturen für Arbeit, Jobcenter, Sozialversicherungen, für die das komplett gilt, weil alleine, wenn es nur alleine für die Bundesministerien gelten würde, wäre ein bisschen wenig. Aber damit soll es eine Durchschlagskraft haben, auch auf die ganze Republik und auch Standards setzen, auch für die Bundesländer. Der Grundsatz soll sein, öffentliches Geld nur noch, wenn man sich an Tarifvertrag hält. Es muss wieder normal sein.
Was für Auswirkungen kann das denn haben? Gibt es da Berechnungen? Also wie viele Unternehmen dann davon betroffen sind? Und
Berechnungen kenne ich keine. Ich glaube auch nicht, dass wir damit die 80% erreichen. Ja, das ist ein erster Impuls. Da müssen auch weitere Schritte folgen. Aber es ist schon ein Kraftakt in dieser Regierung, dieses Tariftreuegesetz auf den Weg zu bringen, das wir aber im Koalitionsvertrag vereinbart haben. Aber wir werden mit Sicherheit das Thema Tariflöhne, Tarifbindung auch zu einem Thema der kommenden Wahlperiode machen. Der Deutsche Gewerkschaftsbund macht gerade eine Kampagne, Tarif macht den Unterschied, um das auch in die breite Öffentlichkeit zu bringen, den Leuten klarzumachen, okay, es gibt mehr mit Tarif. Und deswegen ist es da wichtig, dann da auch nicht stehen zu bleiben, sondern auch weitere Themen anzupacken, zum Beispiel leichtere Allgemeinverbindlichkeitserklärung von Tarifverträgen. Auch die Frage der Attraktivität von Gewerkschaftsmitgliedschaften. Also die Frage, wie ist es steuerlich mit der steuerlichen Absetzbarkeit von Gewerkschaftsbeiträgen, weil natürlich hilft ein hoher Organisationsgrad immer, den Gewerkschaften auch Tarife durchzusetzen. Und wir sehen da übrigens auch einen gewissen Kulturwandel so langsam in Ostdeutschland. Ich habe ja vorhin davon gesprochen, wie das historisch gewachsen ist, dass dort die Tarifbindung sehr niedrig ist. Gerade Beschäftigte in Industriebetrieben, die haben jetzt verstanden, warum vielleicht sie in Sachsen oder Thüringen oder Brandenburg weniger Lohn kriegen als die in Baden-Württemberg, Bayern oder Nordrhein-Westfalen. Und dass das auch was damit zu tun hat, dass die Tarifbindung fehlt. Und dass es auch was damit zu tun hat, dass sie sich organisieren müssen. Und dieses Bewusstsein wächst. Und deswegen steigen auch die Mitgliedszahlen von Gewerkschaften im Osten. Also das ist alles zusammengenommen eine gute Entwicklung. Und daran müssen wir ansetzen. Es muss gefördert werden, Mitglied einer Gewerkschaft zu sein. Es muss sich lohnen für die Arbeitgeber, Mitglied im Tarif zu sein. Und es muss auch wieder klar sein, das gehört zum Anstand in der sozialen Marktwirtschaft dazu, dass man Teil dieses Tarifsystems ist.
So, dieses Tariftreuegesetz, das hat ja den Bundestag noch gar nicht erreicht. Ne? Das ist in der sogenannten Ressortabstimmung, das heißt, das ist regierungsseitig noch kurz vor dem Bundeskabinett. Läuft eigentlich irgendwann die Zeit davon in dieser Legislaturperiode? Du hast vorhin so schön den Zeitplan bei der Rente skizziert. Kannst du den vielleicht auch ähnlich beim Tariftreuegesetz schon nennen?
Ich war immer erstaunt in den letzten Legislaturperioden, wie lange man noch Gesetze machen kann, wenn alle Beteiligten wollen. Wie lange eine Koalition noch handlungsfähig sein kann, wenn alle Beteiligten wollen.
Was ist so dein Eindruck?
Diese Koalition wird, und das gilt für alle drei Partner, nur erfolgreich sein in Bundestagswahlen, wenn sie handlungsfähig ist. Es sollte sich niemand einreden, dass er davon profitiert, wenn er sich hier bockbeinig in den Stall stellt. Und auch die Wahlergebnisse bei Landtagswahlen für die FDP zeigen ja, dass eine Strategie, wo man nicht weiß, ob man jetzt eigentlich Teil der Regierung oder Opposition ist oder meint, man müsse Opposition in der Regierung spielen, dass die sich nicht auszahlt. Und deswegen kann ich nur sagen, auch das Tariftreuegesetz ist vereinbart in der im Koalitionsvertrag. Es gibt eine Vereinbarung, auch das Vergaberecht insgesamt zu reformieren, insgesamt zu entbürokratisieren, einfacher zu machen. Das hat auch unsere volle Unterstützung. Wir sind gerne bereit, auch weitere Maßnahmen des Bürokratieabbaus zu machen, von denen auch Unternehmen profitieren. Ja, ich sage immer, nach dem Bürokratieabbaugesetz 4 ist vor dem Bürokratieabbaugesetz 5. Ja, ich glaube, es ist eine andauernde Aufgabe, der wir uns auch gerne weiterhin stellen. Aber das ist alles kein Grund, das tariftreue Gesetz zu blockieren. Hier geht es nicht um Bürokratie, sondern hier geht es um Regeln und Standards, die von allen eingehalten werden müssen. Das, was im Gesetz steht, orientiert sich 1:1 am Koalitionsvertrag. Insofern gehe ich davon aus, dass sich die Blockaden auch auflösen werden, so wie das beim Rentenpaket auch der Fall war.
Ja, das ist doch, klingt auf jeden Fall optimistisch. Hoffen wir, dass es so kommt. Jetzt kommen wir zu unserem dritten Thema. Du hast es schon angerissen, der Mindestlohn. Der ist uns ja auch sehr wichtig. Wir haben unser Versprechen aus dem Wahlkampf eingelöst. Der Mindestlohn wurde per Gesetz auf 12 Euro erhöht. Und jetzt liegt aber die Entscheidungsmacht wieder in den Händen der Mindestlohnkommission. Jetzt ist es aber so, dass es die Gesetzgebung aus Brüssel gibt, die, wenn wir sie umsetzen, dazu führen würde, dass der Mindestlohn auch weiter steigen müsste. Kannst du das vielleicht noch mal kurz erklären?
Also ganz grundsätzlich ist es so, dass die europäische Mindestlohnrichtlinie den EU-Mitgliedstaaten vorgibt, dass sie einen armutsfesten Mindestlohn haben müssen und dass sie einen geeigneten Indikator brauchen, an dem sie die Armutsfestigkeit letztlich festmachen. Zum Beispiel eben das Kriterium 60% des Medianeinkommens. Und das bezieht sich aber ganz eindeutig auf die Armutsfestigkeit des Mindestlohns. Und wir haben im deutschen Mindestlohngesetz, als wir das gemacht haben, auch in der Begründung, auch festgehalten, dass der Mindestlohn die soziale Situation von Arbeitnehmern verbessern soll und sicherstellen soll, dass die armutsfrei leben können. Und deswegen ist klar, dass die Interpretation des deutschen Mindestlohngesetzes im Einvernehmen mit europäischem Recht ganz klar beinhaltet, dass auch der deutsche Mindestlohn armutsfest sein muss. Und das 60% Median ist das anerkannte Kriterium für Armutsfestigkeit in Deutschland und Europa. Es gibt noch andere, aber das ist das gängigste Kriterium. Und es ist Auftrag der Mindestlohnkommission, entsprechend armutsfesten Mindestlohn, der dieses Kriterium mit berücksichtigt, umzusetzen. Das heißt natürlich nicht, dass das das einzige Kriterium ist, sonst könnte man auch den Taschenrechner nehmen. Ja, es gibt noch andere Kriterien, zum Beispiel eine Orientierung am Tarifindex. Also wie haben sich die Tarife in den letzten Jahren entwickelt und auch die Berücksichtigung der Arbeitsmarktlage. Das ist weiterhin eine Abwägungsentscheidung für die Mindestlohnkommission. Aber die Mindestlohnkommission kann sich nicht auf den Standpunkt stellen, dass die Armutsfestigkeit des Mindestlohns keine Rolle spielt. Und da ist nun mal das 60%-Kriterium des Medianeinkommens das auch in, wie gesagt, in der Begründung des deutschen Mindestlohngesetzes erwähnte Kriterium. Und insofern ist es nicht nur unsere politische Erwartung an die Mindestlohnkommission, sondern das ist auch die Voraussetzung, dass das, was hier passiert in der deutschen Mindestlohnkommission, am Ende auch vor dem europäischen Recht standhält. Darauf hat der Bundesarbeitsminister auch unlängst in einem Brief an die Mindestlohnkommission zu Recht hingewiesen. Und wir hatten leider die Situation, dass die Mindestlohnkommission die beiden letzten Erhöhungsschritte, die sehr schwach ausgefallen sind, also einmal 41 und einmal 40 Cent von den 12 Euro ausgehend, dass dieser Beschluss ja nun mit einer Mehrheit aus den Arbeitgebervertretern und der Vorsitzenden gegen die Arbeitnehmervertreter in der Mindestlohnkommission zustande kam. Und da muss man schon die Frage stellen, ob das sinnvoll ist. Also meine Erwartung an die Mindestlohnkommission wäre schon, dass es eine tatsächlich gemeinsam getragene Vereinbarung von beiden Seiten gibt und eine, die sich eben auch an das entsprechende Recht hält und damit auch die Armutsfestigkeit mit berücksichtigt. Und wir waren mit den 12 Euro hatten wir die 60% des medianen Einkommens ungefähr erreicht. Und wir sind jetzt mit diesen zwei mickrigen Erhöhungsschritten da wieder zurückgefallen. Und insofern muss die Mindestlohnkommission da jetzt liefern. Ansonsten wären wir als Gesetzgeber gezwungen, dann nochmal gesetzgeberische Klarstellungen vorzunehmen, damit wir nicht Gefahr laufen, gegen europäisches Recht zu verstoßen.
In welchem Bereich lägen wir denn, wenn wir dieses 60%-Kriterium erreichen würden?
Es kommt ein bisschen darauf an, wie man dieses Medianeinkommen berechnet, ob man nur die Vollzeittätigkeiten nimmt oder ob man alle nimmt. Aber wir lägen schon in einem Bereich von über 14 Euro.
Und wie könnte man das jetzt gesetzlich klarstellen, also was du eben skizziert hast? Also was würde da genau passieren?
Naja, im Moment wollen wir ja nichts gesetzlich klarstellen, sondern unsere Erwartung ist, dass die Mindestlohnkommission das jetzt auch zur Kenntnis nimmt, wie die Rechtslage ist. Deswegen gab es ja den Brief des Bundesarbeitsministers an die Mindestlohnkommission und dass sich die Mindestlohnkommission daran hält. Ansonsten müsste man halt nochmal ins Gesetz explizit den 60% oder den Indikator 60% des medianen Einkommens als verbindlichen Indikator explizit hineinschreiben.
Wie ist denn das eigentlich? Muss das jetzt bis zu einem bestimmten Datum auch umgesetzt werden? Und was droht, wenn man diese Mindestlohnrichtlinie nicht umsetzt in den Nationalstaaten?
Also die Vereinbarungen oder Beschlüsse auf europäischer Ebene zum Mindestlohn müssen bis Ende diesen Jahres umgesetzt werden. Die Vereinbarungen oder die Frage, erreichen wir 80% Tarifbindung, sind verpflichtet, einen Aktionsplan vorzulegen, wie wir das erreichen, wenn wir von den 80% entfernt sind. Das greift erst Ende nächsten Jahres, da haben wir quasi ein Jahr länger Zeit. Aber beim Mindestlohn ist dieses Jahr relevant und wenn man sich nicht ans europäische Recht hält, dann wird ja immer ein Vertragsverletzungsverfahren eingeleitet. Das kann dann zu Bußgeldzahlungen für die Bundesrepublik Deutschland an die Europäische Union führen.
Kannst du dir grundsätzlich vorstellen, dass der Gesetzgeber nochmal den Mindestlohn erhöht?
Ich habe kein Interesse daran, dass der Gesetzgeber den Mindestlohn erhöht. Ich halte das das kann allenfalls die Ausnahme bleiben. Wir mussten beim Start des Mindestlohns einen Wert festlegen. Wir haben uns damals übrigens auch im Einvernehmen mit den Gewerkschaften für einen vergleichsweise, auch im europäischen Vergleich, niedrigen Wert entschieden. Das haben wir gemacht, weil wir vorsichtig einsteigen wollten, um zu verhindern, dass es im Zweifel zu negativen Beschäftigungseffekten kommt. Es gab ja immer die Diskussion, ein gesetzlicher Mindestlohn hat generell negative Beschäftigungseffekte. Wir wussten aus Großbritannien, wo die Blair-Regierung in den 90er Jahren einen gesetzlichen Mindestlohn eingeführt hatte, dass wenn man das moderat macht, es eben gerade keine negativen Beschäftigungseffekte hat. Aber deswegen sind wir zunächst moderat eingestiegen. Wir haben dann gesehen, tatsächlich, die Beschäftigungseffekte sind nicht negativ. Und der Mindestlohn ist, so wie in Großbritannien, auch immer erhöht worden. Aber er ist eben auf einem sehr moderaten Niveau in Deutschland geblieben. Und wir sind eben weit weg gewesen von diesen 60% des Medians. Und deswegen war unsere Vorstellung und ist unsere Vorstellung, dass wir noch einmal eingegriffen haben mit der Entscheidung auf 12 Euro und damit dann auch den Auftrag, so ist es übrigens in der Begründung des Gesetzes auch gestanden, mit dem wir auf die 12 Euro gegangen sind, den Auftrag für armutsfeste Löhne, also für armutsfeste Mindestlöhne zu sorgen, an die Mindestlohnkommission zurückgeben. Also auch da steht übrigens der explizite Auftrag drin, für armutsfesten Mindestlohn zu sorgen. Und insofern will die SPD nicht in diesen Prozess eingreifen. Aber die Voraussetzung ist natürlich, dass die Mindestlohnkommission ihren gesetzlichen Auftrag auch gemeinsam umsetzt.
Ja, und ich habe das am Anfang schon angekündigt. Wir wollen auch noch ein bisschen was über Martin Rosemann persönlich erfahren. Du bist 2013 erstmals in den Bundestag gewählt worden, 2017 und 2021 dann erneut. Und du hast jetzt im Sommer bekannt gegeben, dass für dich nach dieser für dich dann dritten Legislaturperiode Schluss ist, dass du nicht nochmal für den Bundestag kandidieren möchtest. Warum?
Also ich muss vielleicht vorausschicken, das ist keine 100-0 Entscheidung. Also so nach dem Motto, alles spricht dafür aufzuhören. Es gibt sehr vieles, was auch dafür gesprochen hätte, weiterzumachen. Gerade meine Tätigkeit hier als Sprecher für Arbeit und Soziales ist sehr erfüllend, sehr verantwortungsvoll und ich habe ein ganz tolles Team von Kolleginnen und Kollegen in der Arbeitsgruppe und von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, mit denen es sehr viel Spaß macht, Dinge zu gestalten und zu bewegen. Und wir haben ja auch noch manches vor, darüber haben wir eben gesprochen. Und es ist auch nicht so, dass mir die Ideen für die Zukunft ausgegangen wären. Das schicke ich vielleicht voraus. Aber auf der anderen Seite stehen drei Punkte. Der erste ist, dass ich für mich von vornherein immer klar hatte, ich will nicht aus dem Deutschen Bundestag in die Rente gehen. Ja, ich will hier auch nicht rausgetragen werden, sondern ich möchte auch noch mal was anderes machen. Und wenn man noch mal was anderes machen will, noch mal richtigen Neuanfang quasi, auch in einer spannenden beruflichen Herausforderung, dann erschien mir das jetzt ein guter Zeitpunkt, solange in meinem Alter die 4 noch vorne steht. Also vor meinem 50. Geburtstag und das ist im Herbst nächsten Jahres, werde ich 49 und dann ist es noch rechtzeitig. Das ist der erste Grund. Der zweite Grund ist der, dass mein Privatleben mir wichtig ist und wir haben zwei kleine Kinder im Alter von 9 und 6. Also klein ist auch nicht mehr. Also die Kleine ist jetzt auch in der Schule, aber es ist schon so, dass dieses ständige Pendeln zwischen Tübingen und Berlin und das häufige Wegsein, ich bin ja dann auch nicht nur in Sitzungswochen weg, sondern auch manchmal in sitzungsfreien Wochen noch viel unterwegs, dass das Familienleben jetzt nicht gerade einfacher macht. Meine Frau ist wieder in Beruf eingestiegen, die macht jetzt nochmal eine Ausbildung als Erzieherin und wir merken, dass es dann natürlich auch Grenzen einfach gibt. Und deswegen ist es mir wichtig, da jetzt einfach auch die Prioritäten ein Stück weit anders zu setzen. Und das Dritte, ich gebe zu, dass bei mir nach 12, also es sind jetzt erst 11 Jahren im Deutschen Bundestag, die Leidenschaft, das innere Feuer nicht mehr so lodert, wie am Anfang, insbesondere nicht mehr so lodert, wie das meinen eigenen Ansprüchen entsprechen würde. Ich bin da Auffassung, dass man so ein Mandat wirklich mit voller Power und voller Leidenschaft machen muss. Und wenn man selber den Eindruck hat, es ist nicht mehr so da, da muss man vielleicht einfach auch nach so einer Zeitspanne einfach auch mal aufhören und was Neues machen und jüngeren Leuten oder anderen Leuten, die diese Leidenschaft noch haben, die Chance geben, das zu machen. Und ich gebe auch offen zu, dass dieser Rückgang der Leidenschaft auch was damit zu tun hat, unter welchen Bedingungen wir hier gerade Politik machen, die Veränderungen in Gesellschaft und Medien. Ich finde es schon belastend oder sehr strapaziös, wenn Fake News teilweise die gleiche Bedeutung haben wie Fakten. Und ich finde, dass eine Veränderung in der politischen Debattenkultur in den letzten Jahren stattgefunden hat, die unserer Demokratie nicht gut tut. Und es fällt schwerer, sich unter den Rahmenbedingungen für das politische Geschäft zu motivieren. So geht es mir ganz persönlich. Und wir erleben das ja auch bei einigen, die ehrenamtlich Politik machen, dass sie ständig Anfeindungen ausgesetzt sind und keine Lust haben, jeden Tag beschimpft zu werden. Ich sag mal, ich habe im Wahlkreis noch nie Drohungen erhalten oder jetzt so wüste Beschimpfungen, das nicht. Da haben einige Kolleginnen und Kollegen hier anderes einzustecken, da habe ich echt immer großen Respekt. Aber die Frage ist ja schon, ob man das wirklich um jeden Preis über so lange Zeit dann machen muss oder ob man nicht sagt, nee, also jetzt ist das ein Umfeld, wo ich das einfach persönlich gerade mal nicht mehr machen will.
Also bei uns kommt eine ganze Menge Feuer und Leidenschaft an. Das nur mal als Einschätzung von mir. Du hast jetzt gerade gesagt, was dir nicht fehlen wird, zum Beispiel diese Zunahme von Fake News, die ganze Debatte, die immer überdrehter wird an einigen Stellen. Was wird dir denn ganz sicher fehlen, wenn du nicht mehr Abgeordneter bist?
Also ich bin ja ganz oft hier mit Schülern, Gruppen, Schulklassen zusammen und die fragen mich dann immer, macht Ihnen eigentlich Ihr Job Spaß oder was macht Ihnen Spaß an dem Job? Und dann sage ich immer, es gibt zwei Sachen. Das eine ist hier wirklich gestalten zu können in einem Team auch mit tollen Leuten. Also ich habe mit Andrea Nahles zusammengearbeitet, mit Hubertus Heil, auch mit wirklich tollen Kollegen hier in der Fraktion, Dagmar Schmidt, mit euch, genau. Und ihr werdet mir natürlich fehlen und diese Gestaltung. Aber es gibt noch eine zweite Sache. Das ist einfach so, dass ich das unglaublich toll gefunden habe oder toll finde, dass ich in meinem Job oder in meinem Mandat als Abgeordneter tatsächlich die Lebensrealität so vieler unterschiedlicher Menschen kennenlernen durfte, die sich mir anvertrauen in Bürgersprechstunden, die mich ansprechen im Supermarkt, auf dem Wochenmarkt, auf der Straße, auf dem Dorffest oder wo auch immer und die halt eine andere Lebensrealität haben als ich. Ja, also ich sag mal von der chronisch kranken Sozialhilfeempfängerin über Menschen mit einer richtig harten Armutsgeschichte, heftige Schicksalsschläge bis hin zu Betriebsräten, die um die Jobs ihrer Kolleginnen und Kollegen kämpfen und Unternehmer, die in die Zukunft ihres Unternehmens investieren. Ja, das ist ja eine unglaubliche Breite von Leuten. Und ich glaube nicht, dass man das in einem anderen Job unbedingt diese Breite erlebt. Und das ist ja, das führt ja dazu, dass du auch ein bisschen deine eigene, vielleicht auch deine eigenen Probleme sich manchmal relativieren. Dass du aber auch dem einen vielleicht mal die Augen öffnen kannst für die Lebenssituation des anderen. Und das hat mir wirklich auch persönlich viel gegeben. Das ist manchmal anstrengend, aber es hat mir auch echt für mein Leben, also hat mein Leben bereichert. Da bin ich sehr dankbar dafür. Und ich wünsche mir eigentlich, dass mehr Menschen die Möglichkeit haben, über den Tellerrand ihrer eigenen Sphäre hinaus in die Lebenssituation von anderen Leuten reinzugucken, das zu verstehen, weil das würde viel helfen in einer Gesellschaft, in der man zunehmend nicht mehr versteht, wie andere denken und handeln, weil man es vielleicht einfach nicht kennt.
Verrätst du uns denn, was du dann jetzt machen wirst oder weißt du das überhaupt schon?
Ich weiß es ganz ehrlich nicht. Ich habe natürlich, strecke ich Fühler aus, natürlich führe ich Gespräche und guck mal, was so geht. Aber ich habe noch nichts Konkretes und ich habe mich entschieden aufzuhören, bevor eben klar war, wie die konkrete Anschlussperspektive aussieht.
Lieber Martin, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich fasse nochmal zusammen, das Rentenpaket 2 kommt, das Tariftreuegesetz kommt sehr wahrscheinlich. Der Mindestlohn dürfte so oder so demnächst nochmal einen ordentlichen Sprung nach oben machen und du findest mit Sicherheit auch irgendwas. Also vielen Dank, Martin.
Vielen, vielen Dank.
Danke euch für die spannenden Fragen und das nette Gespräch.
Und wir danken auch Mike, der sich heute um die Technik gekümmert hat. Und wir danken natürlich auch allen Hörerinnen und Hörern. Abonniert uns, empfehlt uns weiter, schreibt uns gern, welches Thema ihr euch hier vielleicht mal wünschen würdet. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Tschüss.